Der war richtig lang und richtig gut. Guten Morgen, liebe Bromantiker. Es ist Freitag, der 27. Januar, 9.30 Uhr in Deutschland. Das bedeutet, wenn du Football-Fan bist, bist du hier richtig. Denn es ist Scouting Report Time vor dem AFC-NFC Championship Game. Und mit mir, an meiner Seite, aus Berlin-Brandenburg, Björn Werner.
Guten Morgen. Guten Morgen. Ich dachte ganz kurz, du schmeißt da noch ein rein. Das hat sich so angehört, als würdest du meditieren, ey. Ja, ich bin ready. Ich bin ready. Nur noch, ey, das, nur noch drei Spiele. Nur noch drei Spiele.
Drei Spiele nur noch. Deshalb, wir müssen sprechen. Und dieses Gespräch, dieser Podcast wird euch präsentiert von Visa,
dem offiziellen Partner der NFL.
Pass auf, ich habe realisiert, du warst ja nicht bei Primetime Football dabei.
Genau.
Da habe ich realisiert am Ende der Sendung, ja, ich mache ja das Spiel mit Stecker, dann das AFC Championship Game und habe realisiert, oh shit, das ist das letzte Run-NFL-Spiel aus diesem Studio ever. Mm. Das ist vorbei. Ich mache das Ding zu, schließ ab, Schlüssel weg, ist durch. Yeah. Und das Absurde ist, vor acht Jahren, 2015, war ich in der allerersten Sendung und jetzt mache ich die allerletzte Sendung. Das ist krass. Full Cycle, 8 Jahre, 15 bis 23. Das ist krass.
Ja, bei mir auch so. Mein ersten Auftritt als TV-Experte hatte ich, bevor ihr diese Run-NFL-Doubleheader sonntags gemacht habt, gab es ja nur den Super Bowl. Und da war ich mit Buschi und Stecker in Glendale, Arizona, vor 8 Jahren. Und mein letztes Spiel für ProSieben Run NFL wird in Glendale, Arizona.
Super Bowl?
Ey, das ist krass,
Full
oder?
Circle. Hab ich auch gesagt,
what? Was ist hier los? 8 Jahre. Ich war da noch aktiv. Ich habe ja nicht denn sofort bei euch sonntags gemacht. War ja noch ein bisschen unterwegs in der NFL. Aber ich war ja zu Gast dort und boah, Mann, habe ich mich verändert. Habe ich mich verändert, Patrick?
In der Tat, das hast du.
Ja, Stecker sagt es ja immer, ich war richtig schüchtern. Aber ich hatte gar keinen Raum. Ich hatte gar keinen Raum zu reden mit Jan Stecker und Buschi, die Laberlaus, ey.
Die haben noch nicht gesehen, dass du ein Adler bist. Und haben
die haben mich nicht fliegen lassen. Die haben mich nicht fliegen lassen. Allein, Mann, das ist, ja, es ist verrückt. Man merkt es auch, ich glaube, wir hatten das letzte Woche angesprochen. Mein Spiel war ja letzte Woche das letzte im Studio für Run NFL. Okay, never say never. Man weiß nicht, was in 5 Jahren passiert. Nach der rechten Periode. Who knows? Vielleicht kriegt ProSieben wieder zurück, ey. Weiß man ja alles nicht.
Oder? Kommen wir dann aus dem Retirement? Machen wir dann Comeback?
Oder in, shit, ich bin 32. Vielleicht kann ich in 30 Jahren nochmal ran. So. Weiß Teddy, wie lange die NFL unterwegs ist hier in Deutschland?
Mit 62 willst du dann bei Ran Comeback machen?
Jan Stecker ist auch noch am Kommentieren.
Stimmt, und der ist älter als 2.
You never know, Leute. Wir konzentrieren uns auf dieses Wochenende, dann auf den Pro Bowl. Wir sind in Las Vegas beim Pro Bowl. Bin ich mal gespannt, was sie da für eine Action drumherum aufbauen, weil es wird ja nur ein Flag-Football-Spiel. Aber wir kommentieren es anscheinend. Also, Stecker und du kommentiert es um, ich und ich an der Seitenlinie. Da bin ich mal gespannt, was da abgeht mit dem Flag-Football-Spiel.
Ich wär lieber an der Seitenlinie, sag ich dir ehrlich.
Ja, weil den Pro Bowl zu kommentieren ist schon hart. Aber ein Flag-Football-Spiel zu kommentieren, das stelle ich mir noch härter vor. Deswegen, es wird, glaube ich, eher so eine lockere. Es wird ein lockeres Ding, einfach nur ein bisschen, komm, wir quatschen mal hoffentlich mit ein paar Superstars, ne? Ich glaube, das wird das am Ende sein, an der Seitenlinie. Aber ja, werden wir sehen, wir haben NFC Championship für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben. Ich weiß gar nicht, ob das letzte Woche announced wurde während einer TV-Show. Roman und Carsten sind in Philadelphia mit Icke und sie produzieren vor Ort das 49ers gegen Eagles-Spiel aus Philadelphia, das NFC-Championship-Spiel, auch geil. Ich glaube, das ist das erste Mal in der Geschichte von Run-NFL, dass die ein Championship-Spiel vor Ort zeigen, oder? In den letzten acht Jahren. Ich weiß nicht, was davor passiert ist. Vielleicht war es schon mal vor 20 Jahren.
Nee, auch nicht. Nein.
Nee, aber das ist natürlich auch geil. Man, jede Gelegenheit, die man hat, in die USA zu gehen, um ein Spiel aus dem Stadion zu kommentieren, ist schon was ganz, ganz Besonderes. Oder ein Deutschlandspiel oder ein Londonspiel. Deswegen viel Spaß an die Männer. Patrick, dein Head Coach, Frank Reich.
Meiner?
Der ehemalige Colts Head Coach, der gefeuert wurde während der Saison, hat schon jetzt einen neuen Job. Und das ist der neue Head Coaching Job von den Carolina Panthers. So.
Mm.
David Tepper, der Owner.
Was hältst du davon? Erzähl mal.
David Tepper hatte vor 2 Tagen, das kam gestern raus, gesagt, ich möchte einen erfahrenen Coach haben. Da war ich schon, okay, dann gucken wir mal auf die Liste. Aha. Ich war ja ein riesen Fan von Steve Wilks. Der hat das Team umgedreht. Der hat das Team gewonnen. Die Spieler haben öffentlich ihn supportet. Mann, das musst du erstmal hinkriegen, dass sehr, sehr viele Spieler im Team öffentlich, nicht nur, wenn sie gefragt werden, was denkst du zu ihm, sondern die sind von selber, hast du das, weißt du,
proaktiv.
Sind proaktiv auf die Journalisten in diesen Interviews gegangen. Steve Wilks sollte der Head Coach sein. Was für ein geiler Typ. Und er ist es nicht geworden, sondern Frank Reich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin immer noch verwirrt. Ich sag jetzt nicht, dass es ein schlechter Move war. Ich glaube, bei mir ist gerade so ein bisschen das, nicht emotionale, aber ich bin eher enttäuscht, dass es nicht Steve Wilks geworden ist. Weißt du so, dass ich das noch gar nicht richtig einschätzen kann von Frank Reich.
Lass mich dich was fragen. Warum glaubst du, haben sie nicht Steve Wilks genommen, obwohl er als Interims-Headcoach ein Losing-Team übernommen hat, 6-6 gegangen ist, mit den Playoffs geflirtet hat, ohne einen Starting-Quarterback. Das ist heftig. Aber deswegen, er ist nicht geworden. Warum? Was denkst du?
Mann, warum? Am Ende, natürlich sind die Sachen, was da gerade unterwegs sind, draußen wieder.
Ich frag dich nach deiner Meinung.
Ich habe keine Meinung, weil ich kann's nicht nachvollziehen. Ich bin ganz ehrlich, ich kann's nicht nachvollziehen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum David Tepper nicht einen Steve Wilks genommen hat, wo das Ascending war. Es war aufsteigend. Er hat's geschafft.
Aber glaubst du, der Grund, warum sie Frank Reich, der ja Quarterback gespielt hat, und man muss ja auch sagen, der hat ja eine Geschichte mit den Panthers.
Er war
der erste Quarterback, als die Panthers sozusagen waren, Expansion-Team, Carolina, war er der Quarterback und hat das, der erste Quarterback der Franchise-Geschichte war, Frank Reich hat die ersten 3 Spiele gestartet, dann war er verletzt und durfte sich hinsetzen. Und er ist ein offensive-minded Coach und sie haben ja keinen Quarterback, draften an Stelle 9, haben genug Kapital, um hoch zu traden, könnten sich vielleicht einen Stroud holen oder so.
Da kriegst du auf jeden Fall noch einen guten Quarterback. Also nach.
Glaubst du, dass sie gesagt haben, ey, wir draften jetzt, wir gehen all in und draften ein und holen uns einen der Quarterback-Coaches, damit der Head-Coach und Playcaller direkt mit dem neuen Franchise-Quarterback zusammenarbeitet und dass sie deshalb Steve Wilks nicht genommen haben?
Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt, was du da jetzt auf den Tisch packen kannst. Aber ich bin ganz ehrlich, am Ende des Tages, ich finde es immer, es ist ein bisschen overrated, dieses gesamte eher Head Coach und einen neuen, er ist ja ein Quarterback gewesen und dann ist es der Quarterback-Flüsterer. Ein Head Coach, du kennst es, wir haben es 1000 Mal gesagt. Ein Head Coach wird nicht diese Verbindung haben zu deren Quarterback wie der Offense-Koordinator, weil der Head Coach hat eine Menge anderen Scheiß auf dem Tisch. Der Offense-Koordinator ist der viel wichtiger ist für diesen jungen Quarterback als der Head Coach. Kannst du mir erzählen, was du willst? Ist mir egal, ob Peyton Manning der Head Coach wird, der wird den ganzen Tag 90% seiner Zeit mit anderem Bullshit als sozusagen den Quarterback zu coachen zu tun haben. So, deswegen denke ich immer, das ist halt voll overrated mit dem Head Coach und Offensive Minded und so. Pass auf, es ist kein Shot gegen Frank Reich. Er hat 40 Siege als Head Coach, 33 Niederlagen als Koordinator, hat er einen Super Bowl gewonnen in Philly.
Ich muss da auch wieder sagen, wir reden gleich noch über einen anderen Coach. In Philly, denk mal dran, wer war der Playcaller und erinnere dich an das Play. Wer hat Nick Foles gebracht? Ey, you want Philly, Philly?
Doug Peterson am Ende.
Doug Peterson.
Ich weiß.
Genau wie bei Nathaniel Hackett und den Packers.
Oh, komm wirklich so. Aber keine Ahnung. Wie gesagt, für mich ist das jetzt kein so, boah, das war kein guter Move, sondern es war einfach, hey, ich bin einfach so, shit, du hast doch jemanden da, wo das...
Man, ja, wenn, aber pass auf, ich habe noch eine Frage.
Na, pass auf, warte, ich weiß, wo es hingeht. Für mich jetzt bei Thunder. Pass auf, ich gehe jetzt mal in die Thunder. kleine, ist kein Multimilliarden-Business, aber wenn ich
Multimillion.
wenn ich jemanden habe und es geht auf, bergauf, ja, und es war ja ganz klar, es waren die Signale ja da bei den Panthers, es geht bergauf,
sie gewinnen, hatten sie wieder eine Identität endlich mal wieder.
Würde es für mich schwer sein, ich gehe dann lieber, auch wenn ein guter Coaching-Kandidat, anscheinend war Frank Reich ein guter Coaching-Kandidat, er hat ja auch irgendwie ein Haus irgendwie noch da, ne, North Carolina, weil er kommt irgendwie aus der Gegend, habe ich gelesen.
Ja, aber nur weil er ein Haus
hat. Nein, aber ich meine,
Digga, du hast ein Haus, willst du
Coach werden? Nein, ich meine einfach nur, dass er aber, das ist ja irgendwie seine Heimat und vielleicht hat auch David Tepper das als, vielleicht aus einer Marketing-Sicht gesehen, keine Ahnung, man, weiß ich doch nicht. Dieses Ding, er war der erste Quarterback in der Geschichte der Franchise. Er war jetzt auch kein Peyton Manning, Tom Brady, so, weißt du, oder Drew Brees, das muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Und, ich kann es nicht nachvollziehen. Also, oder sagen wir es mal so, ich gehe lieber mit dem, der mir geholfen hat, dorthin zu kommen und das Ding umzudrehen. Und es hat sich in der Saison umzudrehen. Und dann, ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Mann, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja,
pass auf, lass mich. Ich muss dir noch eine Frage stellen. Glaubst du, dass die Tatsache, dass Steve Wilks zusammen mit Ray Horton und Brian Flores ja immer noch diese Class-Action wegen systemic racial discrimination in the hiring, retention and termination of NFL coaches and executives. Das Ding ist ja noch offen, das läuft ja noch. Glaubst du, dass das auch ein Ding ist, wo Tepper gesagt hat, boah, nee, der
will jetzt... Am Ende weißt du
nie, auch nicht haben.
Am Ende weißt du nie, was in den Köpfen von Billionären abläuft oder Milliardären. Hier ist ja Milliardäre. Wir fragen uns jedes Jahr aufs Neue. Am Ende, solange, guck mal, Brian Flores ist ja auch in Gesprächen jetzt für den Defense-Koordinator-Job wieder. Also ich glaube nicht, dass es,
ja, aber pass auf.
Ich glaube nicht, dass es von der NFL oben kommt, von Roger Goodell. Sagen wir es mal so.
Nein, das kommt nicht von der NFL.
Aber guck mal. Weil beim Abknien damals mit Colin Kaepernick kam das auch von oben von der NFL, ne? So Roger Goodell und sowas. Das hat ja, alle.
Bis sie dann den Move gemacht haben, aber dann war es zu spät. Pass auf. Wir haben hier zwei... Brian Flores, weißt du noch, Miami, die haben versucht zu tanken und er hat dann die Saison noch umgedreht, 7 Siege geholt.
Ja.
Weg. Assistant Coach.
Bei Panthers
nicht mal Koordinator. Ja. Jetzt interviewt er für einen Koordinatorjob, obwohl er bewiesen hat, dass er die Kultur als Head Coach umdrehen kann. Und Super Bowl Champion als Koordinator und interviewt jetzt als Koordinator. Hier ist es Steve Wilks. War Koordinator, Interims Head Coach, hat die Kultur eines Teams umgedreht. Wir reden immer davon, du brauchst Leadership, du brauchst jemanden, der dein Franchise und dein Team führen kann, dem eine Identität geben kann. Und beide haben es bewiesen, dass sie es können. Trotzdem reden wir davon, dass Brian Flores nur Assistant Coach ist und jetzt für einen Koordinator-Job interviewt. Und Steve Wilks, ja, ist er in den Gesprächen für die anderen Headjobs? Ich weiß es nicht. Ich glaube ja nicht.
Patrick, sein Anwalt hat ja schon ein Statement abgegeben von Steve Wilks. Hast du das schon abbekommen? We are shocked and disturbed that after the incredible job Coach Wilks did as an interim coach, including bringing the team back in the playoff contention and garnering the support of the players and fans, und alles richtig, that he has passed over for the head coach position by David Tepper. There is a legitimate race problem in the NFL and we can assure that you will have more to say in the coming days. Da kommt noch was raus. Leute, das war vor 11 Stunden. Da kommt noch was raus hier. Da bin ich mal gespannt.
Ja, pass auf. Und für alle, die da draußen sitzen, keiner hier will David Tepper in irgendeiner Form Rassismus unterstellen. Ne? Bevor jetzt wieder irgendwelche auf den Plan treten und sagen, ihr habt gesagt. Aber
am Ende,
irgendwas ist da dran. Das kann nicht sein, dass du, und da kommst du bitte nicht damit kommen, ja, das sind defensive-minded Coaches. Weißt du, Eric Bieniemy ist immer noch kein Headcoach.
Pass auf, verglichen in die Arbeitswelt hier in Deutschland, es ist ja am Ende, David Tepper ist, sagen wir mal, du arbeitest bei einer Firma. Und er ist der Chef.
Inhaber geführt.
Ja.
So wie bei Thunder.
Da ist aber nicht alleiniger Inhaber.
Ja, aber du hast die Hosen an.
Jein. Auf jeden Fall, ihr seid in einem normalen Job, gehst zu einem Interview und sagen wir mal, du siehst nicht aus wie ich, Ja, ein deutscher weißer, deutscher Kartoffel.
Sag doch, du siehst aus wie der Coach.
Wollte ich jetzt nicht sagen. Und du gehst zu einem normalen Jobinterview und du hast alles da. Du hast dein Lebenslauf, was einfach ist und weiß nicht, du lieferst ab und du denkst dir, und du kriegst den Job nicht und jemand, der nicht so qualifiziert ist wie du, kriegt den Job. Am Ende kannst du ja nur so, okay, das muss mit ein paar anderen Sachen zu tun haben, aber am Ende kannst du es nicht beweisen, weil er hat ja sozusagen das Recht, also weißt du schon, sich einen auszusuchen. Das ist ja sein Recht als Inhaber oder Chef, oder nicht?
Natürlich.
Oder sage ich jetzt hier, Quatsch, in Deutschland gibt es jetzt eine ganz andere Regel, die ich nicht kenne. Nein, so, nein, das ist alles ja nur Spekulation. So. Weißt du, also am Ende...
Ja, ich gebe dir recht, aber am Ende bleibt natürlich immer diese Frage und ein komischer Geschmack dabei.
Mann, der Typ so, hat abgeliefert. Mann, der Typ hat abgeliefert. Ich bin gespannt. Wie gesagt, ich war auch, wo Frank Reich gefeuert wurde bei den Colts, war ich so, holy shit, er ist der Scaping Goat. Das war nicht sein alleiniges Werk, dass die Colts so schlecht waren. Da war auch ein bisschen, ne, ich glaube auch Jim Irsay und Chris Ballard, der GM halt, das ist ein Konstrukt. Man gibt immer nur einer Person sozusagen, wenn man verliert. Oh, ne?
Warte, so, wo wir dabei sind. Hast du gesehen, dass die in Indianapolis eine Petition gestartet haben, sie wollen nicht Jeff Saturday als Head Coach?
Oh. Der ist 1-7 gegangen, korrekt? Oder war es 1-7?
Er hat das erste Spiel gewonnen und dann gab es Klitsch, Klatsch.
Ja, boah, ist auch schwer. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, pass auf. Abgehakt, hast du noch irgendwas zu Steve? Der Anwalt hat gesagt, das ist ja für uns alle da draußen wieder, die über sowas reden, Futter. Bin ich mal gespannt, was der Anwalt denn rausspritzt in die Welt. Aber
jetzt nochmal, pass auf, ich sag nochmal, stell dir vor, Jeff Saturday kriegt jetzt den Job bei den Colts.
Na, das wäre hart.
Ja, pass auf, was, und zu Hause sitzt dann Brian Flores und Steve Wilkes, vielleicht auch ein paar andere Koordinatoren, die Headcoach-Aspirations haben, die lange in der Liga sind und die nicht aussehen wie du, sondern eher wie ich, die sitzen noch dann zu Hause und sagen, okay, der kam, hat mal gespielt, kommt aus der Highschool, geht 1-7, gewinnt das erste Spiel, Hut ab, wird dann geklatscht, so, und behält jetzt oder wird vom Interims-Headcoach, das, dann musst du dir doch sagen, ey,
wenn du Marketing verstehst, kannst du diesen Move nicht machen. Das ist kein guter Move für deine Franchise, was am Ende dein Baby ist, dein Moneymaker, das ist ein Investment. Aber wie oft haben wir das schon gesehen? Und Patrick, wir beide kennen das genauso auch auf einem kleineren Verhältnis hier in Deutschland. Wenn man Leute kennt, die sehr, sehr erfolgreich sind. Oh shit, jetzt fange ich es an. Ich meine jetzt nicht uns beide. Die dann auf einmal abheben. Weißt du, und auf einmal denkst du, das würden die niemals machen, aber genau deswegen machen die das, weil sie denken, sie können's. Verstehst du, was ich meine?
Hast du ein Beispiel?
Nein, habe ich nicht. So, ich rede über uns beide. Oh. Wir sind abgehobene Arschlöcher. So, nein, aber pass auf, weiter geht's. Ja,
du musst dich von dir auf andere schließen.
Nathaniel Hackett. Nathaniel Hackett.
Jetzt sind wir gleich im nächsten Themenblock.
Ist raus als Head Coach bei den Denver Broncos. Und wurde sofort übernommen als OC bei den New York Jets. So, Robert Saleh sagt, es ist ein Home Run für sein Team. Ein paar Gerüchte kommen wir gleich nochmal zu. Aber er sagt natürlich, wurde er auch stark kritisiert gerade, weil Nathaniel Hackett ja die Probleme hatte. Der hat einen Play Clock Assistant reingeholt, ne? So war doch die offizielle
Terminologie. Der ultimativ seinen Job übernommen hat.
Genau, also er hatte sehr viele Probleme. Da muss ich aber auch wirklich sagen, einmal ganz kurz, wir haben es immer wieder gesagt, ein Koordinator kann ein guter Koordinator sein, aber ein schlechter Head Coach und auch genau andersrum, ein guter Head Coach kann ein schlechter Koordinator sein. Das haben wir immer wieder gesagt. Es ist wirklich so, ein Head Coach hat mehr zu tun und deswegen muss ich hier nochmal immer Respekt an Leute, vor allem in der NFL, weil es das höchste Level einfach am Ende des Tages ist. Wenn du ein Head Coach bist und gleichzeitig ein Playcaller und erfolgreich bist, boah, das ist schon, da hast du schon ein paar richtig geile Time-Management-Skills, muss man ganz ehrlich sagen.
Und du brauchst einen Koordinator, der deine Philosophie sozusagen vorarbeitet, zuarbeitet, implementiert und du eigentlich mit ihm dich unterhältst und sagst, okay, ich will das. Also da muss ein gutes Verhältnis zwischen Headcoach und Offense-Koordinator bestehen. Aber es macht es dem Offense-Koordinator natürlich einfach, weil ultimativ, wenn du einen Headcoach hast, der sagt, du bereitest alles vor und er sagt, das raus, das blöd, das Schulz. Will ich nicht. Das, Schulz. Ja, Entschuldigung, Schulz. Der sagt, ah nee, das will ich nicht, das will ich nicht. Also am Ende die Verantwortung über diese Offense hat der Headcoach, besonders wenn er der Playcaller ist. Deshalb sage ich ja mit Doug Peterson und Frank Reich. Frank Reich hat als Titel-Offense-Koordinator den Super Bowl gewonnen. Ja, hat alles vorgearbeitet, aber er hätte auch einfach nur der Quarterback-Coach sein können, weil das Play-Calling ist eine andere Baustelle. Ich sag's euch. Ich kann's aus eigener Erfahrung sagen und sag es hier, wie es ist. In Hamburg bei den Sea Devils in der European League of Football im letzten Jahr, boah, jetzt gehen wir tief rein, war der Head Coach Jack Bignell 2007. Ist im Training Camp retired, hat gesagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Vince Martino, der Offense-Koordinator.
Der ist im NFL Europe Training Camp, hat er gesagt, I'm out.
Retired, ich bin durch.
Krass.
So, und hat gesagt, ich retire, aber nur, wenn Vince Martino, mein Offense-Koordinator, der übrigens nicht die Plays gecallt hat, ne, sondern die Plays hat der Receiver-Coach Sam Rutigliano, ein Homie von Jack Bignell gekostet. War
okay,
ganz merkwürdig.
Aber das ist nicht normal. Das ist schon sehr ungewöhnlicher
das
Konstrukt
ist,
hier.
Den du ist gerade, sehr ungewöhnlich. Ja, ja, aber das sind, weißt du, das sind diese alten Coaches, die ihre Homie-Connection haben. So, dann war aber, Samuel Tigliano war weg, Jack Bignell retired und sagt, ey, ich möchte, dass Vince Martino übernimmt. Vince Martino wird Head Coach. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier jemals erzählt habe. Ich glaube nicht, ne?
Darfst du das?
Vince Martino,
nee, ich hab's noch nicht gehört.
Vince Martino, geiler Typ, O-Line-Specialist, menschlich eine Eins mit Sternen, ich liebe diesen Mann, wird Head Coach und sagt, oh shit, okay, wer macht die Offense? Wir hatten Quarterback-Coach, wie hieß er denn noch? Oh, ich habe seinen Namen vergessen, wir haben ihn immer Cashew Chicken genannt, weil er hat einmal sich beim Chinesen um die Ecke in Hamburg irgendwo in Billbrook Cashew Chicken gekauft. Wir haben gesagt, Digga, das sieht nicht gut aus und hat dann danach Sprühdurchfall. Also haben wir ihn immer Cashew Chicken genannt. Mir fällt sein Name nicht. Der war Quarterbacks Coach und Koordinator bei Kentucky und hat natürlich gesagt, ey Vince, I'll do it. Und Vince Martino hat gesagt, nein, keiner kennt die Offense so gut. Running Game und Passing Game und Protection, das ganze Programm, weil wir ändern uns nicht. Patrick macht das. Patrick, siehst du dich in der Lage dazu?
Oh, warte. Lass mich das mal kurz einmal bildlich mitnehmen. Wart ihr alle in einem Raum, wo dieses Announcement oder wo diese Entscheidung gefällt wurde?
Ja.
Oh, also ja. Patrick im Hintergrund so. Patrick macht das.
So. Nee, nicht so. Patrick, traust du dir das zu? Und ich, auf kein Ding. Und dann ist, oh shit. Aber das war für mich die Chance. Ich habe gesagt, ja, mache ich. Und ich habe dann gesagt, pass auf, dann muss ich aber die Special Teams, die ich schon angefangen habe zu implementieren, abgeben. Wir brauchen dann ja noch einen Coach. Und Shuan Fatah, der jetzige Head Coach von Berlin Thunder, war damals nicht mehr, der
Berlin
war
Adler.
Für die Liga gearbeitet. Nee, also Berlin.
Ach so, in der Zeit hat er für
in der
Thunder
Zeit
gearbeitet.
Hat er,
also, aber war
nein,
nicht der Head Coach.
Nein, der war auch nicht mehr bei Thunder Coach. Der war, hat für die Liga gearbeitet und wollte zurück ins Coaching. Und ich habe gesagt, dann lass uns doch Shuan Fatah holen. Er übernimmt die Special Teams, weil wir haben in all den National Camps zusammengearbeitet und ich kann mich mehr auf die Offense konzentrieren und ihnen noch mit den Special Teams, die ich ja schon implementiert habe, helfen. So, die Liga, die NFL Europe und der damalige Chef hatte keinen Bock darauf, dass es erstens noch ein Deutscher in die Staff kommt, dass ein Deutscher...
Warte, ein Deutscher, der nicht aussieht wie Björn Werner, deutsche Kartoffel.
Hat weißt der so? Keinen Bock, hat zu Vince Martino gesagt, Vince hat es mir danach erzählt, weil Vince hat gesagt, ey, pass auf, Patrick macht die Offense. Und er hat zu Vince Martino gesagt, was soll ich Robert Kraft, dem Owner von den Patriots sagen, dass ihn, wer sein Quarterback coacht, ein Typ, der nie College, Highschool, Football oder NFL gespielt hat, kann ich doch nicht sagen, ein Deutscher coacht seinen Quarterback. So, und Vince Martino und hat gesagt, nein, Patrick Esume wird nicht den Titel bekommen. Hat der Ligachef untersagt. Nur mal so viel dazu. Und Vince Martino, deshalb höchsten Respekt vor Vince Martino, hat gesagt, du kannst ihm den Titel offiziell, wenn du es nicht erlaubst, ist fein, aber aber Patrick wird das Ganze machen. Ist mir egal, was du sagst. Und ich habe dann die Offense gemacht.
Aber hat das nicht den Titel?
Hatte nicht den Titel, weil die Liga, der Liga-Chef es nicht wollte. Aber Vince Martino hat gesagt, Patrick, du machst das. Ich habe alles vor, ich habe alle Meetings, Gameplan, Breakdown, alle Meetings.
Aber war das nicht auch intern dann so eigentlich wie ein Joke? Was ganze Zeit so unter, also die Spieler wussten es ja dann, oder nicht?
Den Spielern ist es doch egal. Den Spielern ist so eins wichtig. Wer steht da vorne und redet? Und ich kannte natürlich diese Offense und ich war schon in meinem sechsten Jahr in der NFL. Für mich war das alles easy. Und ich hab, Gott sei Dank war ich die ersten drei Jahre in Frankfurt, wo wir eine Coaching-Staff hatten, die komplett aus der NFL kam. So Vince Martino und Jack McNeil kamen ja aus dem College-Football. Die hatten ja eine sehr simple Offense und ich kam aus Frankfurt mit einer NFL-Offense. So, und wir hatten zwei geile Tight End und die waren immer nur four wides und ich habe Double Tight gespielt, Play-Action und war komplett anders. Manchmal sogar ein bisschen Two-Back. Und wir haben den World Bowl gewonnen.
Mit Ziederwitz. Mit den Ziederwitz.
Mit einem deutschen Koordinator. Aber das Play-Calling hat Vince Martino gemacht. Ich habe alles vorbereitet, Vince den Play-Call-Sheet gegeben, genauso wie Nathaniel Hackett. Und das ist das, was ich sage. Und ich sage auch ganz ehrlich, vielleicht hätten wir den World Bowl nicht gewonnen, wäre ich der Play-Caller gewesen. Weil das wäre das erste Mal gewesen überhaupt, dass ich auch Play-Caller bin. Ja, ich war der Koordinator, ich habe alles vorbereitet, alles. Den Call-Sheet und Vince hat gecallt. Aber die Kommunikation ist dann immer... So, hey Pat, what do you think? Was wollen wir hier machen? Ey, lass uns Double Tight Play Action gehen. Ey, wir haben das Play für Dritten und Eins. Wir wissen genau, die spielen Quarters auf der Tight End Wing Seite. Wir kriegen sie mit Double Post. So, und Vince war einer, der hat mich immer gefragt, was denkst du, was machst du? Ich habe ihm gesagt, was ich denke. Und Vince hat wirklich immer auf mich gehört und das funktioniert. Aber trotzdem, wenn du die Verantwortung des Callings nicht hast, ist was ganz anderes, Leute. Das habe ich dann überhaupt erst realisiert.
Weil zum Beispiel jetzt Two-Minute-Drills und sowas, hast du nicht diese gleiche Kommunikationszeit, wie vielleicht, wenn es gerade entspannter ist auf dem Feld.
Nein, das ist auch eine Kopfsache, wenn du weißt, du musst dem Quarterback das Play geben. Und du im Fernsehen siehst du den, der das Play gibt. Das ist was anderes. Da ist Stress. Da fällt so eine andere Entscheidung. Wenn du der bist, der nur sagt, nee, Vince, lass uns mal, wir brauchen jetzt hier Halfback, Slow Screen, Left. Ey, bei Dritten und Vier bringt das Haus, ey, lass uns Halfback, Slow Screen, Left. Aber du kannst ja immer sagen, aber es ist deine Entscheidung. So. Ja,
bei jedem Call, Patrick, so. It's your decision.
It's your call. Nein, aber das ist nicht unwesentlich. Und wie gesagt, ich war nicht der Playcaller. Das ist ein Riesenunterschied. Deshalb, ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Und jetzt zurückkommen zu Nathaniel Hackett. So, war in der NFL Quality Control, Passing Coordinator, Quarterbacks.
Koordinator bei den Packers mit Aaron Rodgers.
Ja, genau. Er war Offense Coordinator bei Buffalo. Das lief nicht so, war nicht so erfolgreich. Dann war er Offense Coordinator, bumped up bei Jacksonville und hatte ein gutes Jahr. Dann ist er hat er ein richtiges Scheißjahr. Und dann, was hat Matt LaFleur gemacht? Er brauchte einen richtig guten Zuarbeiter, eine Fleißbiene, die System versteht und das Ego in der Tasche hat und nicht sagt, eigentlich will ich die Plays callen. Nathaniel Hackett, genau der Mann, hat ihm zugearbeitet, aber die Plays, die Entscheidung hat nicht Nathaniel Hackett gefällt, der war der Coach Izume und Vince Martino war Matt LaFleur, der die Plays gecallt hat. Und Nathaniel Hackett war, wie ich, hat gesagt, ey, lauf mal ein Screen, aber es ist dein Call. So. So, ich will mich jetzt nicht mit Nathaniel Hackett vergleichen, um Gottes Willen. Aber ihr versteht die Situation. Und basierend auf dem Ding kriegt er den Headcoach-Job bei Denver und failt grandios. Jetzt geht er zurück und kriegt sofort einen Offense-Koordinator-Job wieder. Warum kriegt er den? Warum? Weil er war einmal war Headcoach und er war Green Bay Packers. Ich glaube, dass er das machen kann. Ich bin gespannt, wie gut. Ich glaube, das kann er. Ich glaube, dass ihm die Erfahrung zu failen als Headcoach zum besseren Koordinator machen wird.
Warte, das ist mal eine Lebensweisheit. Das ist eine Lebensweisheit einmal hier, was Leute immer unterschätzen. Jetzt kommt's. Nein, es ist nicht schlimm, auch mal im Leben zu, was ist die deutsche Übersetzung, versagen hört sich hart an, aber zu failen. Man lernt draus.
Nein,
man,
zu, nein, aber, das ist völlig okay zu sagen.
Aber Versagen ist völlig Versagen okay. Ist
ja.
Direkte Wort. Okay.
Mann, Versagen, wie oft hast du versagt in deinem Leben?
Oft.
Ich auch. Trotzdem sind wir hier und labern euch voll. So.
Ja, nein, aber es ist ja so.
Jeder versagt.
Ja, aber das, ich sag
dir. Heute ist aber Deep Talk.
Das Social Media Game ist leider wirklich so. Ich glaube, das hat die Welt verändert, wo halt, wie gesagt, jeder eine Meinung hat. Deswegen ist auch ganz schnell, wie gesagt, Nathaniel Hackett. Und was man halt sehr schnell halt auch merkt, kommt vielleicht ein Artikel oder ein Tweet von jemandem, wo man denkt, der hat was zu sagen, und dann ist es sofort die Meinung von vielleicht 10 Fans.
Alle springen rauf.
Weißt du, so, also es ist, wir sind heutzutage, sind wir ein bisschen davon weggekommen, sich eine eigene Meinung zu bilden, habe ich das Gefühl. Auch wenn immer jeder sagt, nein, es ist meine Meinung. Aber das merke ich. Oh mein Gott, das merke ich auch noch mit so Zeitschriften online, auch noch gedruckte, da ist eine Headline, eine Clickbaiting-Headline über irgendwas. Wie viele lesen überhaupt weiter nach der Headline? Das sind, ich sag immer 50%, weil ich hab viele Leute, die ich kenne.
Sie lesen nur die Headline.
Die lesen nur die Headline und dann sagen die, dumm. Dann sagen die es 10 Leute weiter. 10 Leute weiter sagen es wieder mit wahrscheinlich die Headline sogar falsch und zack, hast du wieder eine ganz andere Story, so, ne? Stille Post. Und so ist es halt heute einfach. Die News werden schnell konsumiert, einfach mit schnellen Tweets, mit schnellen Posts. Leute haben gar keine Zeit mehr, lesen aber was nicht. Und sagen, weißt du was, ich gehe jetzt mal tiefer rein und ich bilde mir meine eigene Meinung. So halt,
aber ne? Nicht nur das, Björn, nicht nur das, dass die News schneller sind und man sich keine eigene Meinung bildet, sondern auch, es wird dir ja in den sozialen Netzwerken eigentlich nur erzählt, ey, besser, größer, schneller, weiter, Sixpack, mein Auto, meine Yacht, meine Villa, mein dies, I never fail, dann die ganzen Motivations-Dings, the only way is up, das, Löwe macht dies, ich trage alle auf meinem Rücken, ich renne nach vorne. Keiner sagt, ey, ich habe jetzt hier 3-mal verschissen und habe aber gute Erfahrungen gemacht. Das ist ja, Loser.
Das ist langweilig.
So, aber Nathaniel Hackett, glaube ich, dass dieser Fail als Head Coach ihn zum besseren Koordinator macht. Ich wünsche ihm Glück, weil ich kenne ihn nicht. Ich kenne nur Interviews und ich hatte das Gefühl, dass dieser Job war viel zu viel für ihn. Es machte den Eindruck auf mich, als wäre er eigentlich echt ein netter Kerl, aber das ist einfach too much. Und ich glaube, das hat ihn gestärkt und wird ihn stärken. Und ich hoffe, dass er einen guten Job mit Zach Wilson und den Jets und Robert Saleh machen wird.
Das glaube ich auch.
So, Herr Werner. Mhm. Unser altbekannter Kollege Athletic Greens von AG1 ist wieder, oder mit AG1, ist am Start. So, und wir sagen mal, wie es ist.
Warte, bevor du weitersprichst.
Oh.
Alle zuhören, die es auch kennen, war der Tag stressig. Mann, da waren so viele anstrengende Tage in Folge. Vielleicht ist AG1 was für euch, was euch da helfen kann, vielleicht wenigstens anzufangen, einen gesünderen Rhythmus reinzubekommen in euren Alltag, oder? So kann man das
so,
sagen.
Und da hast du was Richtiges gesagt, denn wir hatten ja ein Interview mit einem NFL-Superstar-Receiver, der sagte, was ist wichtig? Kontinuität. So, und gerade wenn du merkst, du bist müde, erschöpft, so, dann brauchst du was dir hilft, den Rhythmus zu finden, auch wieder ein bisschen mehr Juice in dein Leben zu bringen und sich wieder ein bisschen fitter zu fühlen und vielleicht auch einen täglichen Beitrag zum gesunden Altern. Oh. Ich bin ja jetzt schon, ich sehe zwar aus wie 30, aber ich habe die 5-0.
Oder?
AG1 unterstützt durch verschiedene Mikronährstoffe, guck mal, meine alten Knochen, meine Muskeln,
ich bin zwar noch oder meine Jungknochen, die sich anfühlen, als wären sie
siehst alt. Du, dein Herz und vor allem geistige Leistungsfähigkeit und gesunde Zellen. Viele Leute fragen, Coach, warum hast du so samtige Haut? Jetzt wisst ihr warum. So, also.
Langfristige Unterstützung der Haare, Patrick, ganz wichtig, ne? Biotin, Zink und.
Und was? Erzähl's, du willst den.
Ich will es nicht aussprechen. Ich weiß nicht, dieses Wort habe ich noch nie gefühlt ausgesprochen. Selen?
Selen, ja.
Okay, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, was Selen ist.
Aber das ist ja auch
Biotin,
egal.
Aber Zink.
Wichtig ist Unterstützung der Haare, Nägeln. Oder, guck mal, Leute haben sich gefragt, ist es ein Toupet, was in der Türkei? Nein,
es ist wirklich Natur. Es ist Natur.
So, pass auf, und jetzt extra für euch Bromantiker. AG1 Bromance Special. Auf drinkag1.com/bromance. Ich sag nochmal, drinkag1.com/bromance gibt's jetzt 10 Travel Packs bei Abschluss eines monatlichen Abos. Also im Abo wird euch AG1 ganz entspannt monatlich frei ins Haus geliefert. Kennt ihr, ohne Vertragslaufzeiten. Wichtig. Pausieren, kündigen, jederzeit möglich. Das dürft ihr nicht vergessen. Also, guckt doch mal vorbei auf drinkag1.com/bromance und das 10 Travel Packs, wenn ihr ein monatliches Abo abschließt. Also, wie immer, alles andere in den Shownotes.
So, wir haben noch einen Koordinator. Der
mal, heißt, labern wir heute lang?
Ja, wir sind heute lang, Leute. Du hast heute Laberlauch-Story-Modus. Du warst heute Laberlauch-Story-Modus.
Ja, aber guck mal, das ist eine Story, die habe ich noch nie erzählt.
Das war eine Story, die du wirklich noch nie erzählt hast, obwohl du schon viel gelabert hast in deinem Leben jetzt in den letzten 5, 6 Jahren.
Boah, ich sag euch, die NFL Europe-Story, die war hardcore, ey.
So, pass auf, Cowboys.
Ich hab jetzt auch extra keinen Namen gesagt, ne?
Ja, man muss da aufpassen, aber man darf auch seine Stories erzählen. Cowboys Defense-Koordinator Dan Quinn war ja heiß begehrt, der diese Defense umgedreht hat, ne? Bei den Dallas Cowboys 20,1 Punkte pro Spiel zugelassen, 342 Yards pro Spiel zugelassen, 35 Touchdowns in 16 Spielen zugelassen, das ist gut, 28 Fumbles in 16 Spielen generiert, 54 Sacks generiert für minus 352, das sind gute Statistiken. Er hat offiziell gesagt, dass er als Koordinator bleiben möchte und nicht irgendwo anders den Head-Coaching-Job übernehmen möchte, weil er war ein heißer Kandidat. Er sagt, the job is not finished in Dallas. Mike McCarthy, der Head-Coach, hat ja 6 Assistant-Coaches schon entlassen.
Und oh ja, Skip Pete war dabei.
Da waren eine Menge Coaches dabei.
Guter und Typ.
OC Kellen Moore, da wurde noch nichts wirklich so gesagt. Er sagt nur, dass er wie jeder andere Coach evaluiert wird. Heißt, das bedeutet auch noch nicht, dass der Offense-Koordinator bleibt. Ne? Kellen Moore hatte bei den Panthers ein Interview als für den Head-Coaching-Job, aber den hat er natürlich jetzt Frank Reich bekommen. Und jetzt gucken wir mal, was da. Also die Cowboys sind im kleinen Umbruch, weil, ja, es ist immer so. Nach einer Saison, die den Enttäuschen endet.
Aber guck mal, wenn du dir die Offense anguckst, auch Skip Pete, Running Back Coach, wurde entlassen. Ezekiel Elliott hat nicht mehr geliefert.
Möchte Packer, by the way. Nicht möchte, aber er hat gleich gesagt, er ist offen für einen Packer, damit er bei den Cowboys bleibt.
Ja, natürlich, weil Tony Pollard hat sich auch das Bein gebrochen. Insofern sagt er, oh, ich nehme Packer und bleib hier. So, aber worauf ich hinaus wollte, guck mal, Skip Pete, irgendeiner muss die Schuld haben. Skip Pete, Running Back Coach, Ezekiel Elliott spielt nicht mehr gut, Tony Pollard hat eine Pro Bowl Saison, Running Back Coach geht. Kellen Moore, die Offense, Nummer 4 Offense in der Liga, Points scored, Nummer 4. Nummer Top 10 Passing Game, Nummer 9. In Touchdowns, Yards sind sie in der Mitte, Rushing Game, Nummer 9. So, eigentlich kannst du nicht meckern, wenn du in Points, und das ist für mich das, was zählt, wenn du eine Top 5 Offense in Punkten hast, ist das schon mal nicht schlecht.
Du warst in der Divisional Round. Das darf man auch nicht vergessen. Du warst in den Playoffs und du warst eine Runde weiter als nur die Wildcard-Runde.
Ja, ich bin. Aber, weißt du, 160 Millionen haben sie Dak Prescott gezahlt. Werden sie ihm jetzt, wer verliert den Job? Der 160 Millionen Dollar Mann oder der Offense-Koordinator? Meistens der Offense-Koordinator. Es ist, wie es ist. Und da war, wie gesagt, sind wir mal gespannt. Warte, was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch hier? Ach so, ja, du hast es gesagt, Ezekiel Elliott würde einen Paycut nehmen. Sie hätten bei Spottrack, wenn du guckst, haben die ja manchmal so ein Potential Out reingepackt. Weißt du, dass du nach 4 oder 3 Jahren können sie aus dem Vertrag raus. Das wäre jetzt nach dieser Saison. Dieses Potential Out. So, da hätten sie aber immer noch 11,8 Millionen Dead Cap Hit, das willst du auch nicht. 11,8 Millionen gegen deinen Cap ist schon eine Menge Schotter, aber vielleicht sagst du auch, ja, aber ich habe auch keinen Bock, ihm 11 Millionen oder 10,9 zu zahlen, habe ich auch keinen Bock.
Jetzt Real Talk, ich habe das letzte Woche gesagt, ich war so gekränkt für Tony Pollard, dass er sich verletzt hat und das Bein gebrochen hat. Aber
gekränkt oder
Ja, so, also ich war so, okay, warte, wie sagt man das sonst? So, ich war so einfach, nein, warum ist das ihm passiert?
Heartbroken.
Der ist doch gekränkt, heartbroken oder nicht?
Nein, gekränkt ist, wenn man gekränkt ist, offended.
Okay. Ja, okay.
Schön, auf jeden Fall, dass wir nichts übersetzen können hier.
Was ist da? Heartbroken, Herz zerschmettert?
Herz zerbrechend.
Zerbrechend? So, pass auf, ist ja egal. Tony Pollard. Ist ja egal. Das war das Beste. Wir reden immer über Opportunities in der NFL. Und manchmal ist es wirklich eine eigene Chance, die man bekommt durch jemand anderes Verletzung in der NFL. In der Situation, Tony Pollard war mit Abstand der bessere Running Back dieses Jahr. Kannst du mir erzählen, was du willst? Die ganzen Touch und alle, die Dallas Cowboys dieses Jahr gesehen haben, Zeke hat den Ball so oft an der 1-Yard-Linie bekommen, damit er den reinpuncht, wo Tony Pollard sie hingebracht hat. Ich kann mich an 2 Cowboy-Spieler erinnern, die ich kommentiert habe, wo gefühlt 4 Touchdowns von Zeke innerhalb der 5-Yard-Linie passiert ist, weil Tony Pollard sie da hingebracht hat. So, er ist übertrieben halt, ne? Ich weiß nicht, wie viele es waren, aber da war eine Menge Situationen. Aber er ist ja kein schlecht. Ich rede immer nur von dem Verhältnis, ne? Was kriegt der eine, was kriegt der andere, auch aus der Business-Seite. Das Beste, was passieren konnte.
Oh, da kommt der Business-Bier.
Das Beste, was passieren konnte für Zeke, war diese Verletzung von Tony Pollard. Und das hört sich hart an.
Das klingt hart.
Aber es war das Beste, was passieren konnte für seine Zukunft bei den Cowboys. So, das war's. Patrick?
Nein, bevor wir reingehen, einmal nur ganz kurz, weil viele darüber auch in Amerika gesprochen haben, dass Mike Hilton. Der Nickel Corner von den Bengals war ja mic'd up letzte Woche.
Das wollte ich kombinieren mit dem Spiel, aber wir sind jetzt beim Spiel.
Also, pass auf. Er war mic'd up und hat dann gesagt, ey, ja, ey, wir sehen uns in Burrowhead. Mm. Ihr wisst, was ich meine, wir sehen uns in Burrowhead. Jetzt wird daraus ein Riesending gemacht. Ey, im Ernst, ey. Das ist ein Wortspiel, das ist ein bisschen Trash-Talk. So, das kennst du auch, das ist normal. Und dann greift das der Gegner auf und sagt, okay, alles ja, klar,
aber das,
komm mal her nach Arrowhead.
Das wird klar. Das werden die Chiefs als Futter aber nehmen.
Ja, natürlich, aber das ist doch nichts Neues. Und ich, nein. Soll ich dir was sagen? Ey, Mike Hilton hat ein Mörderspiel gemacht. So, und der glaubt an seinen Leader, Joe Burrow. Deshalb finde ich auch geil, dass er sagt, ey, ich steck meinen Nacken raus und sag, ey, wir sehen uns in Burrowhead. Warte. Und mein Homie ist 3-0 gegen euren Homie. Let's go.
Was
willst du denn erwarten, dass du hinfährst und sagst, oh nee, wir versuchen das Beste zu machen. Dann haben wir wieder die Interviews wie die Fußballspieler, die immer sagen, ja, Flachspielen hoch gewinnen, ey, Freunde müsst ihr sein, Dreiecken, Elfer, so 18, ja, 18, 16 gesagt, nichts
gesagt. Ey, Freunde müsst ihr sein. No offense, da sind ein paar gute Experten da draußen.
Nein, ich rede doch nicht von den Experten,
also
ich rede
von Spielern.
Den Spielern,
ach
wenn
so,
die geinterviewt
deswegen,
werden.
Deswegen finde ich Thomas Müller so geil. Deswegen finde ich Thomas Müller, wenn er vom Mikrofon ist, der hat schon so viel erreicht. Der ist sympathisch, authentisch und das finde ich so geil. Ja, hast aber recht, viele haben halt keinen Bock auf dieses ganze Media-Ding, weil die Media immer alles aus dem Kontext reißt. Kann ich auch verstehen. In der NFL sind viele Spieler auch genauso wie die Fußballer. Ne? Aber ja, was du halt
ich
hast.
Ich finde es nicht so schlimm.
Was du halt hast in der NFL ist mic'd up. Ich glaube, das gibt es gar nicht im Football, ne? Fußball. Stell mal vor, du hast so mic'd up, so Thomas Müller während dem Spiel. So. Das wäre halt lustig. Das
fände ich wirklich total geil, ich aber auch. Würde im Fußball würde wieder keiner. Oder? Oh, nee, geht nicht. Wollen wir nicht mal in der ELF mic'd up machen?
Ja, geil, mach mal, ne? Mach mal. Pass auf. Geil war bei diesem Video. Wer war der Typ rechts von ihm, der richtig gedanced hat, der auch richtig laut ist gerade auf Social Media?
Du meinst Eli Apple.
Eli Apple dreht komplett durch. Und ich glaube, das ist eher das größere Problem. Der hat so viel Beef angefangen und Trash-Talk auf Twitter mit den Cowboy-Spielern. Und
ich sag nur Cancun on 3.
Das ist, wo ich sage immer, man kann ein bisschen was sagen, ist lustig. Ich finde auch manchmal einen Konter geil. Aber wenn du 10 Tweets rausschießen musst, da lenkst du dich schon wieder selber ab und da würde ich als Teammate und Coach, ey, da muss jemand denen das auch irgendwann mal gesagt, muss ich noch irgendwann mal sagen, hör doch mal jetzt auf zu tweeten, ey. Geh doch mal jetzt aber weg.
Vor allem kriegt der richtig Shit, ne?
Natürlich.
Dieses Meme mit dem getoasteten Toast mit der 20 drauf. Put butter on him, he's got toasted, baby.
Es gibt sehr, sehr viele Szenen, wo er geburnt wurde und natürlich, wo er alle seine Sachen getweetet hat, kommen halt die ganzen Fans und posten diese Sachen in seinen Kommentaren. Und ich sage so, oh, Alter, er ist sehr selbstbewusst, muss man schon ganz ehrlich sagen. Was gut ist, muss man haben.
Ja, aber, ja, aber das ist eine feine Linie zwischen selbstbewusst und und drüber sein. Aber
das ist wirklich, aber komm.
Es gibt Leute da draußen, sagen auch, du bist nicht, es gibt Leute, die sagen, Björn Werner ist selbstbewusst, und einige sagen, du bist ein Arsch.
Oh, aber egal. Ein paar Leute sind schon da draußen. Das ist, was ist das für ein arroganter Mistkerl? Mistkerl? Was ist das für ein Schimpfwort? Mistkerl? Du Mistkerl, Alter, wer sagt sowas?
Nein, du in Berlin sagen die, du bist ein arroganter Keck.
Keck, ey, in Berlin ist du Keck, ey. So,
ich
komm.
Ich hab nie vergessen deine Road Rage, ey. Björn Werners Road Rage. Bayer und ein Berliner, ey, mit Fenster runter. Ja, Grütze dort, der dreckige Sauburm. Ey, was willst du, Keck? Hier ist Reißschlussverfahren, du Keck, ey. So. Hätten wir das gefilmt, das hätte 18 Milliarden Aufrufe.
Das wäre guter Content gewesen. Ey. So, die Cincinnati Bengals, zu Gast bei den Kansas City Chiefs. Wir haben gerade schon ein bisschen darüber gesprochen. The stage is set. Ne? Das Trash-Talking war so ein bisschen schon da.
Oh, und ich sag dir, das mache ich ja. Ich bin so froh, dass ich das mache. Ich glaube, das ist der ultimative Showdown. Lass uns über Verletzungen sprechen, bevor wir reingehen. Mm. Bengals Titan Hayden Hurst, der kleine Sleep, der you couldn't sleep on Hurst. Hurst hat viele wichtige Catches gehabt, limited. Jonah Williams und Alex Capper, die beiden Offensive Linemen, könnten Sonntag eventuell wieder spielen. Haben beide Mittwoch und Donnerstag nicht trainiert, aber es besteht eine Chance. So, bei den Chiefs ist Mecole Hardman wieder limited in practice, aber Pat Mahomes, trotz High Ankle Sprain, full participant im Training.
Das wild. Das ist so wild.
Was geben die dem?
Ey, ich habe keine Ahnung.
Ich war so, als ich das hatte, und ich weiß nicht mal, ob es ein High Ankle Sprain war. Ich war so.
Das? Ich meine, ja, er macht wahrscheinlich, er hat auch gesagt, er macht nichts anderes als Reha, aber dass er trainiert, dass er den Kameraleuten, weil es gibt ja immer so Segmente im Training, wo die Media da sein darf und wo nicht. Und natürlich ist doch viel, viel Taktik, muss man ganz ehrlich sagen. Du weißt nicht, ob er nach der Media Availability genauso weiter trainiert oder nicht. Wir waren bei den Warm-Ups da den einen Tag. Aber es ist so geil, alles wird analysiert, wie er sich bewegt. Ne? Da, wo er von der Bühne runterkommt, da waren es ja Stufen. Wenn du so ein High-Ankle-Sprain hast, oder egal, auch einen verstauchten Knöchel, also ist was nicht so schlimm ist wie ein High-Ankle-Sprain, wenn du da Stufen runtergehst, dann achtet man drauf, wie er sozusagen abrollt auf dem Fuß, ne, auf dem Spann. Und sah schon ein bisschen steif aus, weil wenn es wirklich ein High-Ankle-Sprain ist, hat der Schmerzen. Kannst du mir erzählen, was du willst. Der kriegt den guten Shit und gleichzeitig Reha und er zieht halt durch, ne. Aber es war zu erwarten. Ich hätte nicht gedacht, keine Ahnung, ob er denn aber am Ende das ganze Training durchtrainiert. Er wird spielen. Wir haben gesagt, ein Patrick Mahomes mit 80% ist immer noch besser als gefühlt 25.
Henny mit 130%.
Ja. So, deswegen, ich bin gespannt. Ich denke aber, wenn er diesen einen Hit bekommt, das ändert jetzt schon dein Gameplan. Wenn er diesen einen Hit bekommt und einer wieder da reinfällt, kann es sein, dass er raus ist, weil dann kannst du so viele Painkiller nehmen, wie du willst. Wirst du merken. Wenn du eine Verletzung hast, die du dann sofort wieder triggerst in einem Spiel, wie so ein High-Ankle-Sprain mit einem falschen Hit, boah, also da liegt das Advantage einfach schon mal bei den Bengals, muss man ganz ehrlich sagen.
Ist so, und ich habe gerade, während du sprichst, nochmal das Practice-Video geguckt. Das war nur so ein Walkthrough, wo ein Handoff gibt, so, ja. Und dann so ein Boot, Fake-Boot, und da siehst du auch schon, dass da ist noch ein harter Lippen am Start.
Es war ja klar, aber
Er wird spielen. Ich bin gespannt, welche Auswirkungen das haben wird auf das, was sie machen. Ich glaube, wir werden eine Menge RPOs sehen.
Und der Ball muss schnell raus. Das, was er letzte Woche gezeigt hat, im ersten Quarter, wo er da rumgesprungen ist, im Sprung wirft er akkurate Pässe. die große Debatte, was gerade jetzt irgendwie wieder ein bisschen unfair ist, aber was Leute gerade sagen, dass Patrick Mahomes und Joe Burrow sind gerade in ihrer eigenen Klasse und die haben, weil das war so eine Debatte, ob Josh Allen genau also da reinpasst in diese Konversation.
Nein. Die sind in einer eigenen Klasse.
Also sagst du auch, die sind in einer eigenen Klasse,
ja, Josh Allen? Ja. Okay. Ja. Und pass auf, Pat Mahomes hat einen MVP-Award gewonnen, und zwar nicht den Associated Press, das ist ja der dann bei den NFL Honors übergeben wird, ne, für den MVP. Also es gibt ja noch einen anderen, den Pro Football Writers of America, PFWA Award. Das sind ja zwei MVP-Awards. Der ist nicht ganz so hoch angesehen, der von der Associated Press ist der höhere, aber das ist schon, er hat diesen MVP-Award von denen gewonnen und ist dann immer ein guter Indiz dafür, was der mit dem Associated Press Award bekommt. Und ich glaube auch, dass er MVP wird. Aber das werden wir bei den NFL Honors. Wir sind ja beide da auf dem roten Teppich.
Sind wir? Oder? Weiß ich nicht, sind wir?
Keine Ahnung.
Ich
war noch nie da. Ich würde da auch gerne hingehen. Da ziehe ich auch einen Lackschuh an. Nein, aber das wäre natürlich geil. Aber pass auf. So, jetzt lass uns mal in Medias Res gehen. Bengals, das späte Spiel gegen die Chiefs.
Du hast.
Willst du zuerst über die Bengals oder zuerst über die Chiefs?
Ist ja egal, einfach durch, schieß einfach los. Bei mir ist es letzte Woche, sie haben die Bills auseinandergenommen und es fing an in diesem Snow Game. Ne, da war Schnee, dein Grip auf dem Boden, haben wir gesagt. War am Anfang des Spiels, so der erste Halbzeit, nicht so gut. Und was ist? Der musste Lauf etablieren, das kann funktionieren. Und was haben die Bengals geschafft? Joe Mixon war heiß. Hatte über 123 Scrimmage Yards, 105 Rushing Yards, 8 Reception, ein Rush Touchdown. Und du siehst, es kann denen sofort noch mehr helfen. Die, vor allem, du hast es gerade erwähnt mit den zwei Offensive Linern, die gefehlt haben, ne? Ey! Wie gut sah einfach diese Offensive Line trotzdem aus, wenn du den ganzen Umständen entsprechend, ne, also diesen Vergleich ziehst? Zwei Backups drin, die haben nur einen Sack zugelassen. Und sie haben die Bills zerstört. Das ist gutes Coaching, das ist gutes Quarterbacking, weil einfach du musst wissen, deine Plays müssen angepasst. Wie jetzt bei Patrick Mahomes. Du kannst nicht Patrick Mahomes Regular Season oder letzte Woche erste Quarter Plays machen oder auch, sagen wir es mal so, Plays müssen reinkommen, die dafür designt sind, schnell den Ball rauszukriegen, und gleichzeitig muss Patrick Mahomes smarter sein. Patrick Mahomes kann diese Hits nicht kassieren diese Woche, weil sonst haben sie vielleicht ein Problem, wenn er verletzt rausgeht. Aber Joe Burrow ist heiß. Die Woche davor hatten die ein schlechtes Spiel. Die Offense war nicht produktiv gegen die Ravens Defense, die stark ist, haben aber ihr Rebound-Game gehabt, und jetzt haben sie den Swag. Die sind auch 3-0 gegen Patrick Mahomes, ne, Joe Burrow. Mann, der Swag ist da. Sie sind auswärts, sie sind der Underdog, ne, weil sie auswärts spielen. Obwohl, ich glaube, Patrick Mahomes sind sie, glaube ich, jetzt der Favorit, ne? Aber für mich ist immer, auch wenn Las Vegas irgendwas sagt, wenn du auswärts in den Playoffs bist, bist du ein Underdog. Bist du nicht der Favorit. Das ist meine Meinung. Egal, was jetzt hier irgendwie ein,
ja. Ich glaube, die Bengals sind jetzt auch wieder mit minus, die Bengals sind mit plus 1 jetzt wieder Underdog.
Sind die jetzt wieder Underdog? Weil ich glaube, irgendwas wegen Underdog. Patrick Mahomes war ja dann irgendwie wieder, hat sich geändert.
Ja, aber jetzt, wo er trainiert. Aber pass auf, für mich, die Secret Weapon, die letzte Woche zugeschlagen hat, Lou Anarumo. Weißt du, wer das ist?
Lou? Nein.
Das ist der Defense-Koordinator von den Bengals.
Stimmt.
Der einen geilen Plan hatte gegen die Buffalo Bills und Josh Allen. Pass Rush, die Disziplin, wie sie ihn unter Druck gesetzt haben. Sie haben ihn nicht so, oder du kannst ihn nicht daran zwingen, nicht aus der Pocket zu kommen. Also ihr Pass Rush war diszipliniert. Coaches, die Safeties haben sehr gut gespielt. Diese beiden Linebacker, Jermaine Pratt und Logan Wilson, richtig gut. Der Plan war heftig. Der war sehr, sehr gut. Und diese Defense fliegt so oder so ein bisschen unterm Radar. Guck mal, die haben 20,1 Punkte im Schnitt zugelassen. 20,1 Punkte.
Das ist gut. Das ist genauso wie die Dallas Cowboys Defense, wo alle immer sagen, so, Dallas Cowboys Defense ist nice.
Ja, genau. Pass auf, Jesse Bates und Vaughn Bell, die beiden Safeties, haben jeweils 4 Interceptions. Trey Hendrickson, führt das Team mit 8 Sacks an. Ich finde, die haben jetzt nicht so den einen Superstar, weil Trey Hendrickson hat eher ein ruhigeres Jahr. Sam Hubbard ist ja auch nicht so der flashy Pass-Rusher. Die beiden Linebacker sind als Tandem richtig geil. Die Safeties sind gut. Du hast eigentlich Eli Apple, der die meiste Attention kriegt, weil er der schlechte Apfel ist. Aber ansonsten finde ich es sehr beeindruckend, wie Lou Anarumo es schafft, sie als Gesamtkonstrukt gut spielen zu lassen. So, und ich glaube, das ist für mich der Casus Knactus. Welchen Plan wird er haben mit einem nicht mobil oder gegen einen nicht mobilen Patrick Mahomes? Das ist, weil wenn, ich sag dir eins, wenn Pat Mahomes gesund ist, sage ich, ich glaub, die Chiefs werden ihre Streak, die 0-3 gegen Burrow ist, werden sie snappen. Aber er ist nicht mobil und das ist das, was es mir so schwer macht, weil Pat Mahomes lebt halt von diesen Off-Script-Plays, ne?
Yep.
So, und wie viel Off-Script ist da, wenn du dich nicht mehr bewegen kannst? So, das ist so ein bisschen
also,
meine Sorge daran.
Ich bin kein Defense-Koordinator, werde es auch nie sein. Aus meiner Football-Erfahrung, was du jetzt musst du eigentlich den Druck bringen. Du musst ihn probieren, zu diesen Off-Script-Plays zu forcieren, was er ja eigentlich gut macht, aber dadurch, dass er einen getapten Fuß haben wird, du musst durch die Mitte Druck kriegen, du musst ihn bewegen, weil über 4 Quarter lang auf diesen Knöchel zu laufen, es ist ein High-Ankle-Sprain, es wurde announced, es ist ein High-Ankle-Sprain. Das bedeutet, egal wie er jetzt gerade aussieht, probier das mal 4 Quarter lang durchzuhalten mit einem High-Ankle-Sprain, wenn du die ganze Zeit aus der Pocket flüchten musst. Du musst irgendwie schaffen, den Druck zu generieren durch die Mitte, dass er aus diesen Pockets rausgeht. Ja, wird dann ein paar Plays machen, natürlich. Aber du musst es schaffen, weil wenn du ihn jetzt in der Pocket lässt und du gibst ihm diese 3 Sekunden Zeit die ganze Zeit, dann kann er dich auch auseinandernehmen. Da ist Patrick Mahomes gut genug, auch ein Pocket-Passing-Quarterback zu sein, was er ja eigentlich nicht ist. Er ist, wie du gerade gesagt hast, er lebt von den Off-Script-Plays, so wie in Joe Burrow. Da sind sie sich ja sehr ähnlich. Ne? Sie können diese eine Sekunde generieren, noch extra, und dann läuft sich da immer einer dieser Key-Player von denen frei. Ich würde den Druck bringen durch die Mitte, finde einen Weg. Du musst ihn bewegen, weil wenn du ihn bewegst, wird sein Knöchel noch mehr wehtun. Und wer weiß, wenn es ein enges Spiel wird, es wird ein enges Spiel. Ich glaube nicht, dass irgendjemand da reinkommt und den anderen wegklatscht. Ich glaube, es wird so trotzdem ein enges Spiel. Und auf der anderen Seite brauchst du das A-Game wieder halt, ne? Von Travis Kelce. Die Defense, das Key-Matchup ist jetzt, hat sich geschiftet mit der Verletzung zu Chiefs Defense. Können sie es schaffen, diese Bengals Offense unter Kontrolle zu kriegen und die Bengals Defense, die auch nicht so viel Credit bekommt, ne? Auch 21,7 Punkte pro Spiel lassen sie nur zu, ist auch gut. Chris Jones in der Mitte, 15,5 Sack. Diese Defensive Line muss Joe Burrow in diesen Lauf stoppen. Defense gegen Joe Burrow ist gerade wichtiger in diesem Spiel, weil Patrick Mahomes ist angeschlagen. Diese Verletzung ändert so viel in meinem Kopf. Ich hatte die Chiefs im Finale. Ich tippe auf die Bengals, dass sie das Ding hier...
Ja, ich hatte die Chiefs auch.
Ich tippe auf die Bengals ganz knapp. Kriegen die das Ding hin, weil einfach ein Patrick Mahomes angeschlagen ist.
Ich glaube...
Was schade ist, ey. Das ist echt schade.
Ja, es ist schade. Ein Faktor, glaube ich, über den wir noch nicht gesprochen haben, ist die Offensive Line von den Chiefs, weil letzte Woche muss man tatsächlich sagen, das Blitzpaket, was die Bengals hatten, war gut. Wie oft haben sie, weißt du noch, Mike Hilton, ey, wie oft war der unterwegs? Nickel Blitz nicht abgepickt.
Von den Bengals, clean. Von der Bengals Defense, nicht von der
Chiefs. Von der Bengals Defense, ja. Das Blitzpaket war Nickel Pressure, war richtig gut. Ich glaube, darauf werden die sich vorbereiten. Und ich glaube, dass Pat Mahomes, auch wenn einige sagen, ja, gegen Pressure ist er nicht so gut und jetzt genau mit seinem Fußgelenk wird ihm das ein Problem sein. Ich glaube, dass Andy Reid wird einen guten Plan haben. Sie müssen den Ball laufen. Pacheco und McKinnon werden ein Riesenfaktor sein. Ich glaube, auf beiden Seiten shiftet der Fokus so ein bisschen. Guck mal, Joe Mixon war wichtig, Weil du weißt, was Joe Burrow und das Passing Game macht. Aber dass Joe Mixon den Ball gelaufen ist, war heftig, war gut. Oh, das ist so schwer. Ich weiß es nicht.
Ja, es ruiniert. Ich tippe jetzt nicht. Also ich hab auf die Chiefs Super Bowl Gewinn getippt, aber ich kann einfach nicht wegen dieser Verletzung von Patrick Mahomes. Das sind zwei heiße Teams, die gegeneinander antreten und dann ist der eine so verletzt, Mann. Es ist kein normaler, weiß ich nicht.
Pass auf,
das ist kein normales Aua.
Pass auf, ich bleib bei meinem Tipp, den ich in meinem Tippspiel hatte und ich gehe mit den Chiefs, weil und ich sagte warum. Ich glaube, dass Pat Mahomes, Eric Bieniemy und Andy Reid, Antje das Varos, einen Plan haben, die Weak Links dieser Defense zu attackieren. Und Alright. Die werden es schaffen, Logan Wilson und Jermaine Pratt vielleicht gegen Kelce zu haben und sie werden es schaffen, Eli Apple zu exposen.
Alright.
Und ich gehe ganz knapp mit den Chiefs. So, erstes Spiel, das frühe Spiel, die San Francisco 49ers.
Ja.
Gegen die in Philadelphia.
Mhm. Da sind sie vor Ort, die Kollegen. Bin ich mal gespannt, wie die Eagles, wie welcoming. Ich gesagt ja immer, er ist ja oft da drüben gewesen, auch in den Trainingscamps, wie unterschiedliche Teams sind unterschiedlich welcoming. So, ne, wenn Leute jetzt in das Stadion kommen. Bin ich mal gespannt,
auch was Eagles zu sagen haben. Gastfreundlich. Gastfreundschaftlich.
Auch so genannt. Spiel, so geil. Also, das sind schon geile Matchups. Ich habe es vorhin letztes Mal gesagt, die vier besten Teams sind auch in den letzten vier Slots. Eagles, boah. Verdammt, ey, das ist 49ers. Ich habe auf die 49ers getippt in meinem Tippspiel, dass sie im Super Bowl sind. Ich kann es auch sehen, dass sie den Super Bowl gewinnen, auch mit einem Rookie-Quarterback, der nicht mal das ganze Jahr gestartet hat. Deren Defense ist so knusprig, Mann. Und die Skillspieler drum haben 16,3 Punkte nur zugelassen. Aber man darf die Defense auf der anderen Seite auch nicht unterschätzen, die auch nur 20,2 Punkte zugelassen hat. Denkst du, es wird ein High-Scoring-Game? Denkst du, es wird ein High-Scoring-Game mit den beiden Offenses?
Nein. Okay. Nein, ich sag dir auch warum. Und ich gebe dir nur eins zu bedenken. Wir haben jetzt über die Dallas Cowboys Defense gesprochen, die sehr gut ist. Points allowed, 20,2. Ähnlich statistisch wie die Defense der Dallas Cowboys. Lässt aber viel weniger Yards per Game zu. Und wie viel Sacks? 54 haben die Cowboys gehabt, ne? 54 Sacks. Wie viel Sacks haben die Philadelphia Eagles?
Die sind doch Nummer 1.
70. Genau. 70.
Da sind 70. Vier Spieler mit jeweils über Double Digits.
Vier Hunde, die dich beißen können. Und dann noch ein Satz dahinter, der auch richtig Go-Getters hat. Diese Defense ist besser als die Dallas Cowboys Defense.
Ja.
So, und das ist das, wo ich sage, Brock Purdy, so gut er sich auch gemacht hat, letzte Woche war, glaube ich, der dritte Rookie seit 1970, Joe Flacco und Mark Sanchez, der zwei Playoffs-Spiele gewonnen hat. Und er könnte der fünfte Rookie werden, der fünfte Rookie, der so ein Championship-Game startet, der wird ja starten. Was ist denn mit Jimmy G?
Kam nur irgendwie das Gerücht, er könnte ready sein, aber er wird nicht starten. Wenn, ist Jimmy G ein Backup.
So, aber ich glaube, dass diese Defense wird am Ende den Unterschied machen und es Brock Purdy dann doch zu schwer machen.
Ach, genau das wäre jetzt mein Take gewesen, auch auf der anderen Seite. Die Eagles Offense sehr produktiv, aber ich glaube, dass diese Defense, die Nummer 1 ist in Turnover-Margin, ich glaube, was die Eagles ja immer gut gemacht haben, ne? Jalen Hurts, so effizient. Aber ich habe das Gefühl, das wird so eine Defensive-Schlacht. Das wird eine richtige, so wie, ich denke, das wird so ein Score sein wie letzte Woche 49ers Cowboys. Ich denke nicht, dass es hier 28-25 oder irgendwie sowas wird. Das ist schon wieder viel zu ein High-Scoring-Game für mich in diesem Spiel. Ich glaube, es wird ein Low-Scoring-Game. Ich tippe aber, ich bleibe da bei den 49ers, weil diese Defense gefällt mir, dieser Swag. Aber das wird so ein geiles Spiel.
Nein, pass auf. Letzte Woche Brock Purdy, sie haben 19 Punkte gemacht. Brock Purdy hat keinen Touchdown geworfen. Ja, er hat keinen Fehler gemacht, auch keine Interception geworfen. Aber in dem Spiel gegen die Eagles werden sie von ihm 2-3 Touchdowns brauchen, weil die Defense auf der anderen Seite zu gut ist. Ich glaube, du kommst in dem NFC Championship Game, kommst du nicht damit aus, keine Fehler zu machen.
Nein, nein, aber die Eagles Offense brauchen
nein.
Jalen Hurts auch, dass er 2 Touchdowns. Und ich denke, sie werden nach einer langen Zeit diesen Fehler machen.
Die machen im Schnitt 28 Punkte, was willst du?
Ja, nein, nein, die Eagles Offense wird auch kein Problem haben gegen die Defense.
Ey, pass
und,
auf.
Warte,
die Eagles
warte.
Offense.
Und die 49ers
nein,
machen 26,5 Punkte im Schnitt mit Rookie Quarterback. Erzähl
ist
mal.
Mega. Ist mega.
Ist mega.
Die können laufen mit Jalen Hurts, mit Miles Sanders. Wie heißt denn der noch? Der
Boston
ist,
Scott.
Ah, nein, Boss Scott ist ja der Slayer, aber die haben ja noch einen. Oh, er liegt mir auf der Zunge.
Miles Sanders.
Gainwell? Heißt der Gainwell?
Gainwell, Kenneth Gainwell, ja.
So, 114 Yards letzte Woche, was?
Also, ihr merkt.
AJ Brown, the Bottas, Dallas Goddard.
Ihr merkt.
Nein.
Patrick
nein.
Tippt auf die Eagles, ich tippe auf die 49ers. Aber auch.
L-I-S, Eagles.
Ah, ich bin gespannt, ey. Oh, danach. Ich bin schon richtig heiß, Mann. Ich habe so Bock, in die USA zu fliegen, wieder zum Super Bowl. Nach 2 Jahren Corona. Wieder geil, Mann. Ich weiß nicht, geil.
Hast du dein Esther-Visa-Dings gemacht?
Ja, warte mal, heißt es Esther oder Esther? Weil alle sagen es immer unterschiedlich. Ich weiß es auch nicht.
Keine Ahnung, ich sag Esther. Wer Esther?
Ich sag auch immer Esther, aber da sagen alle anderen nochmal gefühlt Esther. Egal. Nee, aber wenn ich es einmal gemacht habe, wir waren noch im Herbst, da haben wir das doch noch, oder?
Ja, haben wir noch. Aber egal. Also, du sagst 49ers
gegen
die Bengals. Und ich sag Chiefs gegen die Eagles. Oh, wir sind einmal umgedreht.
Oh, stimmt, wir haben ja alles andere jetzt.
Leute, wir werden es in wenigen Tagen sehen.
So
das war's von uns.
Nein, was? Komm, 5 Minuten. Wir haben doch gesagt, 5 Minuten noch.
Oh,
Warte, Leute. Jetzt kommt, jetzt kommt noch hier ein paar extra Minütchen ran an den Podcast, weil Patrick, nachdem ich ihn letztes Mal ausgecallt habe, dass wir nie exklusive Details so der ELF zuerst bekommen hier, die Bomantiker, hat er gesagt, er gönnt uns heute mal was. Um 12 Uhr, okay, die Frage ist aber, wann wird der Podcast hochgeladen? Es ist 10.34 Uhr, mal gucken, ob wir es hinbekommen, dass er vor 12 Uhr online ist, weil dann hört ihr zuerst aus dem Mund vom Commissioner der ELF den Spielplan so ein bisschen, ein paar Sneak Peeks. Erzähl mal, heute kommt der Spielplan raus, der ELF.
Richtig.
Gib uns ein paar Highlights.
Er wird heute kommuniziert. Die diesen Podcast früh hören, kriegen das sogar vor der Pressemitteilung.
Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin.
Ja, aber ich weiß, ich kann gerade meinen Outlook nicht öffnen. Mm. Achso, das ist schon geöffnet. Oh, sorry. So, pass auf. Ich gebe euch jetzt mal einen kleinen Sneak, aber nur einen kleinen.
Kannst du, eine große Frage, die viele haben. Das Announcement mit ProSieben und ProSieben Max, dass es 2 Spiele geben wird pro Fernsehen. Wie sehen da die Slots aus?
Pro Fernsehen?
Nee, pro Spieltag. Pro Spieltag. Wie sehen da die Timeslots aus? Wann ist denn immer das erste und wann ist immer das zweite Spiel?
Ja, das...
Das darfst du noch nicht sagen?
Das wird zu kommender Zeit kommuniziert werden.
Guck mal, jetzt Carla Kolumna, warte, ich hab noch eine Frage. Erzähl.
Pass auf, ich will auch nicht zu viel spoilen, aber ich kann euch eins sagen, es geht ja los am 3.6., den Samstag, geht es los mit folgenden Partien. Oder pass auf, ich sag euch die 2 Partien, die wir wahrscheinlich auf ProSieben Max sehen werden. Oh, bist du bereit?
Ich bin bereit. Das ist an dem Samstag oder an dem Sonntag?
Am Sonntag werden wir wahrscheinlich, das spoile ich jetzt mal. Am Sonntag werden wir in dem frühen Slot, werden wir ein neues Franchise sehen.
Mhm. Das wäre?
Und zwar aus Deutschland, München.
War so klar!
Gegen die Raiders aus Tirol. Direkt 19 Minuten auseinander, das Grenzduell. Und vor allem Sean Shelton, letztes Jahr MVP gewesen, der Quarterback von den Raiders, jetzt Sportdirektor bei den Munich Ravens.
Das ist gut.
Ist gleich ein bisschen
Story.
Das Alpenduell ist Pfeffer drin.
Das ist ein schönes Duell.
Und das zweites Spiel ist ein Kracher. Wird bestimmt von einer richtig geilen Kulisse sein. Rhein-Fire
gegen
Rhein-Main-Duell.
Frankfurt.
Rhein-Main-Duell?
Ist Frankfurt?
Rhein-Main-Duell? Frankfurt, genau.
Okay, gut.
Rhein-Fire gegen die Frankfurt Galaxy. Das werden unsere beiden TV-Spiele sein, sozusagen. In Deutschland sind das die beiden Topspiele. Das ist ja auch das wahrscheinlich, was die meisten hier interessiert. Und das sind zwei knusprige Spiele. Das wird interessant. Und des Weiteren an dem Wochenende spielt, an dem Sonntag wird auch noch die Prag Lions spielen noch. Und oh, wir werden da richtig viel sehen. Ihr habt
gibt
auch ein Spiel, das sage ich dir jetzt noch nicht, weil du wirst sonst hier quietschen. So, es geht auf jeden Fall am Samstag schon los und es wird am Samstag in Deutschland auch ein Spiel geben. Die Cologne Centurions, jetzt so ist es Stand jetzt noch bei mir. Ich will ja auch ein bisschen vorsichtig sein, nicht, dass wir noch letzte Sekunde was essen ändern müssen. Ich sage jetzt mal,
Munich
Ravens, Raiders, Rhein-Fire gegen Frankfurt, das werden die beiden Auftaktspiele auf Pro7max sein.
Man muss dazu mal sagen, wir sind nicht in der NFL, um dich jetzt mal zu unterstützen. Das mache ich ja selten, aber hier mal. Der Schedule, es können ja immer irgendwelche Komplikationen auch während der Saison kommen, wo Sachen angepasst werden müssen von dem Schedule, korrekt?
Ja, du, es kann jetzt heute.
Wir haben keine eigenen Stadien. Wir haben keine eigenen Stadien.
Das ist es. So. Pass auf, ich sag jetzt mal. Wir als Liga sind darauf angewiesen, auf die Stadionverfügbarkeiten aller Franchises. Die Franchises haben es hart, weil keiner hat ein eigenes Stadion, sondern spielt in Fußballstadien. Und Fußball ist immer King. Das heißt, da tut sich noch was, die Verfügbarkeiten, wir warten schon so lange.
So in Deutschland war bei uns so. Zum Beispiel, auf einmal war jemand im DFB-Pokal und es hätte fast uns einen Spieltag gekostet, weil wir den irgendwie, das war ein Schocker.
Also, aber die beiden TV-Games, Munich Ravens gegen die Raiders, also alle, die in München wohnen, ihr kriegt direkt ein Heimspiel am Sonntag, Doubleheader. Und das späte Spiel wird dann Rhein-Fire Galaxy sein. Das ist auch gleich das Rhein-Main-Duell. Das wird krass, weil Rhein-Fire spielt ja für das Finale dahorm.
Dahorm?
Dahorm. Dahorm. So, das heißt, das sind gleich ein paar dicke Dinge am Start. Noch ein paar andere. Wie gesagt, Pressemitteilung kommt gleich raus in den sozialen Netzwerken. Aber jetzt, Herr Werner,
jetzt
sage ich dir noch, dieser Podcast wurde euch präsentiert von Visa,
dem offiziellen Partner der NFL.
Und realisierst du, wir haben nur noch Hangover.
Wir haben Hangover.
Dann haben wir einen Scouting Report, sozusagen Super Bowl, Pro Bowl, ja.
Wie wir den hinbekommen, weil wir an dem Donnerstag fliegen.
Ja, haben wir Freitag. Freitag spät, an meinem Geburtstag. An meinem Geburtstag kommt
Patrick's das Scouting Report. Geburtstag.
Dann am Abend wird Björn Werner mit mir in Las Vegas in der Disco auf der Box tanzen, ob er will oder nicht.
Nein.
Doch, du musst. Dann haben wir nochmal ein Hangover, wo wir sozusagen über den Pro Bowl sprechen, was wir da erlebt haben und nochmal Vorausschau, so ein bisschen, was kommt, erwartet
naja,
uns.
Naja, das ist in der Super Bowl Hype House Week.
Ja, das ist die
Hype Week.
Und das ist schon eine Hype House Edition.
Ich hab das noch mit dir gar nicht besprochen, aber meine Idee wäre ja, wir haben ja 10.000 Ex-NFL-Spieler und aktive Spieler im Hype House.
Ja, da holen wir Gäste rein.
Dass wir sozusagen diese zwei Folgen Montag und wir müssen dann Donnerstag von der Radio Row, wollen wir ja den Podcast aufnehmen.
Oh Mann, ich wollte das gerade schön erzählen.
Ach so, sorry. Dass wir jeweils.
Wir haben noch 6 Podcasts, dann ist durch.
Dann ist die nächste Staffel hier vorbei. Was ist das für eine? Ist das die 4. Staffel gerade? Nee, die dritte?
Dritte, oder?
Nee, die
oder
4.
Oder?
Oh, shit. Leute, wir sind alt.
Leute, es ist, wie es ist, aber ihr könnt euch darauf verlassen. Hype-House-Woche sind wir alle am Start. Das heißt, wir werden coole Gäste haben. Und Björn hat es mal eben beiläufig gesagt. Die Radio Row auf der NFL Experience sozusagen, in dem Kongresscenter, da werden wir live vor Ort sein. Da gibt's geilen Content, Video und Podcast mit wahrscheinlich Gästen. Vielleicht wird's eine lange Laberlauch-Edition. Freut euch drauf. Wir verlassen die letzte Saison mit Run NFL mit einem richtig dicken Bums. Oder Bang.
So.
So. Also, Herr Werner.
Viel Spaß. Was? Viel Spaß am Wochenende, Leute.
Ich wünsche dir viel Spaß. Was machst du dann am Wochenende?
Naja, ich fahre in den Urlaub. Thüringer Wald.
Okay, also, und dann?
Wir haben Winterferien eine Woche und...
hast du nicht gesagt, ich bin immer der im Urlaub ist? Und jetzt fährst du in Urlaub nochmal kurz, um dann am Donnerstag nach Amerika zu fliegen.
Family first. Meine Familie braucht mich auch. Und wir haben nur diese eine Woche. Dann haben wir erst wieder in April Osterferien.
Ja, ja, ihr seht schon, wer hier der Spalter ist. So, also, die Deutschstoßlegende Björn Werner sagt euch jetzt die letzten Worte.
Tschö, Mädel.